Das Ding wirkt wie eine Art Science-Fiction-Skulptur. Und vielleicht ist das tatsächlich die Satellitentechnik von übermorgen. Ein Korpus aus seltsam verformten Kunststoffteilen, die sich ähnlich den Wurzeln eines Baumes gabeln und krümmen, zusammen aber die Form einer Kapsel ergeben. Der Computer habe das alles genau ausgerechnet, sagt Walter Ballheimer, Chef der Satellitenfirma Reflex. In genau dieser bizarr wirkenden Form könnten die gewaltigen Kräfte beim Start in den Weltraum ideal abgeleitet werden. Von einem örtlichen 3D-Druckunternehmen ließ Ballheimer den Prototypen genau nach Computervorgabe drucken. Er steht jetzt im Reflex-Großraumbüro in einer Glasvitrine.
Ich halte sehr viel von 3D-Druck. Ein Satellit besteht aus ganz viel Elektronik, aber halt auch aus Komponenten, die diese ganzen Lasten tragen müssen. Ja, also sprich Karosserie, also wie bei die Karosserie beim Auto. Für die mechanischen Komponenten sind jetzt Strahlungseffekte eher zweitrangig. Aber was vor allem eine Rolle spielt, sind die Belastungen während des Raketenstarts. Die Rakete, die beschleunigt ja auf eine Geschwindigkeit von 7, paar zerquetschte Kilometer die Sekunde irgendwann und währenddessen vibriert sie. Es gibt auch starke Akustiklasten, es ist sehr laut.
Wer bedenkt, dass bei Raketenstarts jedes Kilogramm kostet, der ahnt, was es bringen würde, wenn Kapseln und Technik bald nur noch ein optimiertes Mindestmaß an Material und Gewicht aufbrächten, so leicht sind wie möglich und doch robust. Nur noch ist es nicht so weit mit dem 3D-Druck fürs All, räumt Satellitenunternehmer Ballheimer ein.
Das 3D-Druckverfahren an sich ist einfach noch nicht auf dem Niveau. Wir haben ein paar Teile geflogen, aber es ist noch nicht so, dass der ganze Satellit gedruckt werden kann. Also das wird noch dauern. Das hat einfach mit den technologischen Beschränkungen des Verfahrens als solches zusammen. Und das führt immer noch dazu, dass in dem Teil innen drin Ungleichförmigkeiten, Lufteinschlüsse und ähnliches sind. Mikroskopisch klein, aber dennoch. Mhm. Und man kann sehr schwer nur sicherstellen, dass zwei identisch aussehende Teile, die in diesem Verfahren hergestellt worden sind, sich auch wirklich identisch unter Last verhalten.
Und deswegen konzentrieren sich Ballheimer und seine Firma Reflex Aerospace bis auf Weiteres auf das, was sie schon heute können. Satelliten, vergleichsweise preiswert und rasch entwerfen und zusammenbauen, größtenteils von Hand, nicht aus dem Drucker. Die Weltraumfirma, vor rund 5 Jahren in München gegründet, hat inzwischen ein starkes Berliner Standbein. In einem Friedrichshainer Gewerbehof wird auf 2 Etagen entwickelt und simuliert, was dann in der Münchner Microfactory nach Maß zusammengesetzt wird.
Designed in Berlin, made in Munich.
Beide Standorte, München und Berlin, ergänzen sich gut, erzählt er, mit Berlin als Magnet für junge Talente.
Für die Softwareentwickler und auch Elektronikentwickler ist das der schönere Standort. Die jungen Menschen wollen eher in Berlin sein als in München. Ja, die Mieten sind noch, auch wenn auf einem hohen Stand, dennoch etwas günstiger. Ja, und in München haben wir aber dafür sehr viel Industrie. Wir haben die Möglichkeit, größere Hallen anzumieten. Versuchen Sie mal in Berlin innerhalb des S-Bahn-Ringes eine Produktionsstätte zu finden. Das ist einfach unmöglich. Ne? Und auch Personal im Bereich Herstellung, Assemblierung von Satelliten ist einfacher zu finden, wegen der Automobilindustrie, die da auch ist.
Reflex ist nicht der einzige Satellitenanbieter, der auf Berlin setzt. Eine Branche, die gerade weltweit einen raketenhaften Nachfrageschub erfährt, nicht nur wegen der Investitionsprogramme in Deutschland und Europa. Der US-Betreiber von Beobachtungssatelliten, Planet Labs, will bald eine Satellitenfabrik in der Stadt eröffnen. BST, mit 16 Jahren der älteste kommerzielle Anbieter in der Stadt, ist soeben aus dem Technologiepark Adlershof ausgezogen in ein Übergangsquartier. In Kürze soll dann in Tempelhof eine größere Manufaktur entstehen. In der neuen Fabrik, groß wie ein Fußballfeld, sollen 16 Satelliten parallel zusammengesetzt werden können. 270 pro Jahr, so BST-Chef Tom Segert.
Wir arbeiten im Moment an den Technologien, die es uns ermöglichen, die Satelliten in einer Woche zusammenzubauen. Und dann würden aus der gleichen Fabrik etwa 800 Satelliten pro Jahr Maximum möglich sein.
Wie viel schafft Elon Musk?
Elon Musk schafft deutlich mehr. Elon Musk schafft im Moment 50 pro Woche, was etwa 2500 pro Jahr sind. Der große Unterschied ist, dass Elon Musk einen Typ Satelliten baut ohne Veränderung. Das ist halt eine andere Art und Weise, wenn ich immer das Gleiche baue, als wenn ich potenziell jeden dieser hunderte Satelliten unterschiedlich sein lassen kann.
Serienfertigung nach Maß sozusagen. Maß aller Dinge bei Satelliten bleibt Musk und seine Firma SpaceX, die Pionierleistungen erbrachte. SpaceX revolutionierte zum einen den Satellitenbau selbst, indem sie industrielle Serienproduktion von Satelliten startete, der nun auch die Berliner Firmen auf ihre Weise nacheifern. Und SpaceX verbreiterte auch durch eigenen Raketenbau das Nadelöhr ins All in Gestalt der Trägerraketen, was die Kosten so sehr drückte, dass viele Anwendungen überhaupt erst bezahlbar wurden. Heute schwirren knapp 10.000 Starlink-Kommunikationssatelliten allein von Musk durch den Orbit. Und wenn Berliner Satelliten oben im Weltraum abgesetzt werden sollen, dann bleiben am Ende oft auch nur die Raketen von SpaceX und Elon Musk, erklärt Reflexchef Ballheimer.
Wenn man jetzt nicht mit SpaceX starten könnte, könnte man ausweichen auf Rocket Lab. Das wäre auch eine amerikanische Firma. Wenn man nicht mit amerikanischen Firmen starten wollen würde, dann würde man auf vielleicht Ariane oder Vega europäisch ausweichen. Wenn das zu teuer wäre, würde man mit der PSLV fliegen. Das ist eine indische Rakete.
Immerhin gibt es auch hierzulande gleich drei Start-ups aus Süddeutschland, die es Musk gleich machen wollen. Doch der Weg ist lang und der für dieses Jahr erhoffte erste vollumfängliche Start einer deutschen Spektrum-Trägerrakete wurde immer wieder verschoben. Mal wegen der Wetterbedingungen, mal wegen eines Fischerboots im Gefahrenbereich nahe des norwegischen Weltraumbahnhofs. Nach Kräften versucht Deutschland Anschluss zu finden an eine Technik, die eigentlich recht alt ist. Denn bereits 1957 schickte Sputnik 1 Schockwellen in den Westen. Die Sowjetunion hatte es als erstes Land geschafft, einen Satelliten auf seine Umlaufbahn zu setzen. Die Signale wurden hier aufgefangen von der NASA. Es setzte ein Wettrennen ein. Erster Mann im All, erster Mann auf dem Mond. Dann aber tat sich lange wenig. Satelliten blieben ein träges, meist staatliches Geschäft. In Massenwirkung vor allem zur Übertragung von Fernsehprogrammen genutzt. Schon 1988 kulturkritisch besungen von den Scorpions in ihrem Lied »Media Overkill«. Über die Satellitenbilder, denen man nicht mehr ausweichen könne, wie es im Refrain heißt. Doch aus den Ende der 80er Jahren nur rund 500 wurden inzwischen 15.000 Satelliten tendenzstark steigen. Dies und auch die Popularisierung der Raumfahrt durch Elon Musk und sein SpaceX hat das Interesse an dem Thema sprunghaft steigen lassen.
Wir können gar nicht so viele Absolventen erzeugen oder ausbilden, ja, wie die Wirtschaft von uns verlangt.
Sagt Enrico Stoll, Fachgebietsleiter Raumfahrttechnik an der TU Berlin. Die lange Tradition der TU gerade im Bereich angewandte Satellitenforschung ist einer der Gründe, warum sich inzwischen so viele kommerzielle Weltraumfirmen tummeln in der Stadt. Die Gründer sind, wie auch Walter Ballheimer, oft selbst TU-Absolventen. Gefragt ist in der Raumfahrt Querschnitt.
Sei es der Elektrotechniker, der Informatiker, der klassische Ingenieur oder Ingenieurin, aber auch für Human Resources braucht man, also Personalabteilung, irgendwie Werbetechnik, Werbedesign braucht man, um auch aufmerksam zu machen, was man Tolles macht. Also wenn man in der Raumfahrt sich bewegen will, glaube ich, reicht es, wenn man sich für diese Raumfahrt interessiert, dafür brennt, eine Leidenschaft hat.
Sagt Steffen Reinhardt, Fachkollege von Professor Stoll und selbst Raumfahrtunternehmer. Vor allem dreierlei können Satelliten heute: kommunizieren wie die Starlink-Flotte von Musk, navigieren wie die GPS-Satelliten und Bilder machen, wie etwa die Erdbeobachtungssatelliten des US-Unternehmens Planet Labs, das 200 solche Satelliten betreibt. Planet Labs Deutschland-Chef Martin Pollack.
Stand heute ist, dass wir mehrere Millionen Bilder pro Tag aufnehmen und alle Bilder nach unten auf die Erde senden. Wir nehmen die gesamte Landmasse der Erde auf, einmal pro Tag.
Überwacht wird die Flotte von zwei Kontrollzentren, eines in Amerika und eines in Berlin am Kudamm. 150 Mitarbeiter hat das Unternehmen schon heute in der Stadt, aber für den geplanten Aufbau einer eigenen Satellitenproduktion wird eingestellt.
Wir fangen jetzt bereits mit dem Besetzen von Stellen an und wir wollen die Produktion hier auf 70 Mitarbeiter hochfahren.
Der Bedarf an hochauflösenden Bildern steigt. Ob für militärische Zwecke der Aufklärung, für die Überwachung, für Frühwarnsysteme bei Wetterereignissen, für die Erfassung von Klimafolgen. Man stehe aber überhaupt erst am Anfang der Entwicklung, schwärmt Pollack. Agrarkonzerne wie der Planet Labs-Kunde Bayer könnten durch die Bilder frühzeitig Veränderungen sehen und veränderte Nachfrage der Landwirte vorab schätzen. Auch Versicherungsdetektive bräuchten bald nicht mehr ausschwärmen, glaubt Pollack.
Es gibt drei Bereiche für Versicherungen, wo Satellitendaten einen unglaublichen Mehrwert bringen können. Das eine ist die Risikoabschätzung. Das heißt, die klimatischen Bedingungen ändern sich sehr viel schneller, als die historischen Modelle folgen. Ja? Das heißt, man kann durch Satellitendaten sehr viel besser Risikoprofile anpassen und abschätzen. Ne? Das ist Punkt 1. Punkt 2, wenn es zu Schadensereignissen kommt, die Regulierung aus der Vergangenheit, man hat dann Mitarbeiter der Versicherung vor Ort geschickt, ne? Die haben sich das angeschaut und die haben dann quasi bestimmt, wie viel zum Beispiel ein Landwirt für eine Dürreversicherung oder sowas bekommt. Ja? Das alles kann man mit Satellitendaten machen. Und natürlich ein weiterer Aspekt ist die Verhinderung von Missbrauch, ja, Versicherungsbetrug.
Satellitentechnik ist kritische Infrastruktur. Prozesse in der Landwirtschaft, Steuerung von Telekom- und Stromnetzen brauchen schon jetzt die superexakten Zeitstempel der Satelliten. Ohne Navigation aus dem All kämen Teile von Transport und Logistik in große Schwierigkeiten. Und für den Abwehrkampf der Ukraine sind Starlink-Verbindungen und Aufklärungsbilder existenziell. Und deswegen hat Planet Labs als US-Firma womöglich ein Problem. Unlängst schaltete das Unternehmen auf Wunsch des Pentagon die Bilder aus dem Iran ab. In normalen Zeiten wäre das sicher kein Problem, aber heute? Das Misstrauen gegen die USA wächst und damit auch gegenüber US-Unternehmen.
Wir sind ein transatlantisches Unternehmen. Unser Ziel ist es hier, für die europäische und deutsche Souveränität im Raumfahrtbereich ein Partner zu werden und eine Säule zu werden.
Zurück bei Reflex, der rein deutschen Satellitenfirma mit Produktion in München und Entwicklung in Berlin.
Unser Kern ist die Schnelligkeit. Vor 20 Jahren wäre es üblich gewesen, so eine Mission 5-6 Jahre lang zu bauen. Und dann wurde der Satellit in den Orbit gestartet und hat dann dort für, sag ich mal, 7 Jahre operiert und wurde dann deorbitiert, also quasi ein Projektlebenszyklus von 12 Jahren. Und der Kunde musste also quasi von vornherein wissen, was will er eigentlich?
Weiß man ja nicht, was man in 12 Jahren will, oder?
Nee, man weiß nicht, was man in einem Jahr will.
Insgesamt kostet es aber immer noch Millionen, einen Satelliten zu bauen und in seine Umlaufbahn zu schießen. Vorab werden daher sämtliche Komponenten in simulierten All-Bedingungen getestet. Sternensensoren, etwa optische Elemente, unverzichtbar für die richtige Ausrichtung des Satelliten, bekommen in Berlin einen Sternenhimmel vorgegaukelt, um die Funktionsweise zu überprüfen. Insgesamt macht der Preisverfall bei Elektronikprodukten auch Satelliten erschwinglicher, wenn man Massenware gekonnt zusammensetzt, erklärt Ballheimer sein Vorgehen.
Früher hat man gesagt, okay, wir bauen jetzt einen Satelliten, der muss auch funktionieren, weil er ist super teuer in den Weltraum zu bringen. Das ist ein riesiger Vogel, der ist so groß wie ein Doppeldeckerbus. Und dafür gab es dann spezielle Prozessoren, die wurden dann in Feinarbeit hergestellt. Super teuer, unglaublich. Was aber passiert ist, die Elektronik ist zu einer Massenware geworden. Und der Prozess in der Herstellung des Chips, der ist so gut und so wiederholbar, dass sozusagen es gar keinen Grund mehr gibt, diese Chips überhaupt einzeln nochmal irgendwie zu untersuchen. Die Qualitätskontrolle ist also sozusagen langsam, während Airbus und OHB es nicht gemerkt haben, aus dem Einzelteil in die Kontrolle des Herstellungsprozesses gewandelt.
Früher, da war Satellitenproduktion Großprojekt unter staatlicher Obhut. Jetzt geht es schneller, solange die Lieferketten halten. Billiger auch, wenn keine teure Spezialanfertigung gefragt ist. Doch gerade da ist die Abhängigkeit von Lieferanten wie China besonders groß. Nicht nur bei Rohstoffen und seltenen Erden. Immerhin, die Elektronik, das Herz des Satelliten, lässt sich Reflex nicht in Fernost auf die Platinen stecken. Das wäre wegen Plagiatierungsgefahr viel zu riskant, so der Chef. Ballheimer greift lieber auf heimische Platinenfertiger zurück. Aber
wir haben albtraumhafte Situationen mit Platinenfertigung in Deutschland. Verspätungen von 3-4 Monaten teilweise, kaputte Lieferungen.
Da gibt es zu wenige.
Nein, es gibt eigentlich einige, aber die haben alle die gleichen Probleme. Die versprechen, einen Monat zu liefern, liefern dann in 4 Monaten und dafür kaputt und zu teuer.
Was sind deren Probleme grundlegend?
Das weiß ich nicht, was deren Probleme sind, ehrlich gesagt. Ich kann Ihnen aber sagen, dass die Chinesen das hinkriegen würden. Das heißt, man ist da so ein bisschen zwischen Pest und Cholera gefangen. Ne?
So ist der Weg zu echter Souveränität in der Weltraumwirtschaft noch weit und längst nicht durchschritten, nur weil ein paar Firmen brauchbare Satelliten zu bauen verstehen. Und auch wenn dieser Tage der erste richtige Start einer deutschen Trägerrakete gelingt, so wird ihr Betrieb doch absehbar teurer bleiben als Elon Musks Raketen im Dauereinsatz, die sich auch noch wiederverwerten lassen. Und doch, nicht viele Länder können Satelliten bauen. Berlin hat gleich mehrere Produzenten. Und teils hochspezialisierte Zulieferer drumherum, deren Produkte und Services vielleicht eines Tages genauso unverzichtbar sind wie Solarzellen aus China oder Prozessoren designed in Amerika.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.